Make America Great Again. Oder doch nicht, liebe Zuschauer, die Vereinigten Staaten haben einen dramatischen Wahlkampf hinter sich und wir nähern uns jetzt der Zielgeraden. Wer wird's, Donald Trump oder Kamala Harris? Und ich möchte nochmal an die Höhepunkte oder soll man eher sagen Tiefschläge dieses Wahlkampfs erinnern. Also der bisherige Präsident, er ist übrigens immer noch der amtierende Präsident der USA, bitte nicht vergessen, Joe Biden musste aufgrund seiner Senilität aus dem Rennen aussteigen. Auf Donald Trump wurde nicht einmal geschossen, sondern sogar zweimal. Also was, glaube ich, auch in der Historie einmalig ist. Dann kam Kamala Harris. Sie ist kurzzeitig in die Vollen gegangen, in einen Vorsprung gekommen. In den Umfragen zumindest, hat eine Art Social Media Phänomen aus sich gemacht, aber mittlerweile zeichnen die Umfragen da doch ein ganz anderes Bild wieder und es scheint auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinauszulaufen. Was das für uns bedeutet hier in Deutschland und Europa, zu diesen ganzen Themen spreche ich heute mit meinem lieben Kollegen Florian Günther. Hallo Florian.
Felix, hi, grüß dich, servus.
Freut mich, dich wiederzusehen. Was ist denn deine Einschätzung zu den Ereignissen und vor allem, was glaubst denn du, welchen Einfluss hat das Ganze denn auf uns hier in Deutschland?
Ja, also es ist ja schon immer so ein kleines Spektakel, ne? Make America Great Again. Ich kann mich noch an den letzten Wahlkampf erinnern, da gab es dann sogar diese kleinen Bierflaschenöffner mit Trump und so weiter. Also da gibt es immer diese ganzen Merchandising-Artikel. Die vermisse ich dieses Mal ein bisschen oder vielleicht geht es an mir vorbei, vielleicht kommt es auch noch. Es ist ein bisschen ein Theater, ein Schauspiel, möchte ich schon fast sagen. Denn am Ende des Tages bleibt eins bestehen und das ist nämlich, wir wählen nur den oder die nächste Präsidentin. Und wir dürfen nicht vergessen, was ist das eigentlich? Das ist kein Spitzenpersonal, ja. Das sind keine Spitzenökonomen, Spitzenunternehmer. Trump hat sicherlich ein Immobilienimperium aufgebaut, sein Vater hat da viel Vorleistungen gemacht, aber viele andere Politiker, und das gilt nicht nur für die USA, sondern insbesondere für Europa, Deutschland, aber auch weltweit, das sind nicht diejenigen, die durch Leistung glänzen. Ja? Die sind ganz bewusst Politiker geworden, weil sie andere Ideen haben. Da ist Leistung oftmals gar nicht so richtig die Idee davon. Und dann darf man auch nicht vergessen, ja, es wird jetzt im November gewählt, aber bis die dann so weit sind und überhaupt dann die ersten Dekrete und so weiter erlassen dürfen, das wird vielleicht so der Ende Januar dann sein, bis dann im Amt vereidigt sind und bis das dann alles umgesetzt ist, da wird es dann vielleicht Sommer sein, ich weiß es nicht, also es ist immer sehr viel Luft und Schaumschlägerei dabei, bis das alles umgesetzt ist, dauert es ganz schön lang. Und natürlich wird es aber auch Auswirkungen auf Deutschland haben, ja, also schauen wir nur mal, wenn es Trump werden sollte, heißt es ja auch America First, ne? Also das heißt, wir schauen nur noch auf die Unternehmen in den USA, ziehen vielleicht Produktionen zurück, vielleicht geht es wieder in Handelsstreitigkeiten, Handelszölle, hatten wir ja alles schon ziemlich stark gehabt unter Trump und Harris ist aus meiner Sicht auch ziemlich unberechenbar, aus meiner Sicht sogar von Lobbyarbeit noch mehr beeinflussbar. Also es ist eine Blackbox, aber es wird tiefe Einschnitte auf Europa und insbesondere Deutschland haben.
Professor Dr. Max Otte und sein Expertenteam haben Gold und auch die Goldpreisentwicklung auf Herz und Nieren für Sie geprüft. In unserem exklusiven Gold-Spezialreport enthüllen wir für Sie, wie Sie an der kommenden Goldpreisexplosion teilnehmen können und was der Finanzplatz Liechtenstein sonst noch für Sie zu bieten hat. Laden Sie sich jetzt den kostenlosen Gold-Spezialreport herunter und entdecken Sie, was Gold für Ihr Vermögen alles bedeuten kann.
Also da muss ich gleich mal zustimmen. Es ist ja erschreckend, wenn man sich dieses Personaltableau mal anschaut. Der senile Biden, der ganz offensichtlich, also aus meiner Sicht ganz offensichtlich schon dement ist und schon dement war, wo er in diesen Wahlkampf eingestiegen ist. Also vielleicht hast du es gesehen, die Debatte mit seinem Gestotter, mit seltsamen Sätzen. Jetzt haben wir Kamala Harris, die eine der unbeliebtesten Vizepräsidentinnen überhaupt war, also die nicht mal eine Wahl, eine Primary gewonnen hat oder nicht annähernd da dran war, zu gewinnen. Es werden jetzt aktuell auch, es gibt Alkoholgerüchte, ja, weil sie auch in Interviews ausgelegt wird, weil sie komisch lacht, weil sie lallt, seltsame Dinge sagt. Und natürlich Trump, ja, da gibt es auch einiges zu kritisieren. Er ist auch alt geworden, das merkt man ja. Also im Vergleich zu 2016 auf jeden Fall. Und weißt du, was meine Theorie ist? da ist auch nicht die Qualität im Personal, weil niemand will das machen. Es hört sich jetzt absurd an, aber niemand möchte das wirklich machen, diesen Job, weil du bist von so vielen Lobbys eingerahmt schon mal, die ständig Druck ausüben. Also das sind schon mal diese Milliardenspender, die überhaupt nicht mal finanzieren müssen. Es sind ausländische Mächte, die mit reinreden, mit reinquatschen. Es ist die Wirtschaftslobby, die Großkonzerne und natürlich auch mächtige Bürokraten. Und da hat Donald Trump, glaube ich, schon einen Punkt, wenn er sagt, der Deep State. Also mit Deep State meint er eben, das sind Leute, die nicht gewählt sind, hauptsächlich Beamten in dieser Ministerialbürokratie, die die eigentlichen Entscheidungen treffen in dem Land. Und so gesehen, wir wissen eigentlich nicht so wirklich, was auf uns zukommt. Ich denke aber, dass in beiden Fällen ist ja diese Abhängigkeit, die wir ja jetzt schon haben, muss eigentlich schlimmer werden. Also wir hatten unter Biden die Zerstörung von Nord Stream. Obwohl Biden natürlich immer ein freundliches Gesicht gemacht hat gegenüber den Europäern, immer gesagt hat, dass wir die Freunde sind und so weiter. Trump ist da vielleicht ein bisschen offener, also der kommuniziert viel offener, was er für Erwartungen hat. Aber wahrscheinlich wird es ja daraus hinauslaufen, dass wir die Ukraine vor allem weiter finanzieren müssen und dass wir noch abhängiger werden von den USA. Wie siehst du das?
Ganz unbedingt. Also er hatte ja damals, gab es auch Interviews, wo er gesagt hat, we will end this. Also da ging es ja dann um den Nord Stream. Ja, und ein paar Tage später oder Wochen oder Monate war das wirklich dann beendet, das Thema Nord Stream. Und da machen sie dann schon Nägel mit Köpfen. So, und jetzt heute sind die LNG-Schiffe ja die ganze Zeit hier am Hin und Her schwimmen, aber kommt natürlich auch aus anderen Quellen. Kommt übrigens auch weiterhin aus Russland, ja, nur halt dann über andere Pumpstationen, Indien und anderen Ländern. Und das wird weiterhin so sein, ja. Und man dürfte gerade nicht so sehr den Blick nach die USA werfen, dass die da quasi so schuld dran wären. Schuld sind wir. Schuld sind wir mit unserer Politik, mit unserer Wirtschaftspolitik. Also man darf nicht vergessen, auch hier ist das spitzenpolitische Personal super schlecht. Ja, das dürfen wir, glaube ich, so sagen. Und wer hat es gewählt? Ja, also die können sich ja nicht selbst dahinstellen, sondern da muss schon jemand das Kreuz bei der SPD und bei anderen Parteien machen. Das wurde gemacht, bei den Grünen wurde es gemacht. Und heute kriegen die Leute so ein Stück weit die Rechnung aufs Butterbrot geschmiert. Ja, es werden, und das ist ja das Krasse, also wir kappen Nord Stream 2, schauen dazu, wie in unseren Gewässern das eigentlich so passiert, so im weitesten Sinne unsere Gewässer, und müssen den Amerikanern hinterherlaufen und sprengen gleichzeitig, auch das überspitzt dargestellt, die Türme von den Atomkraftwerken ab. Ja, wird abgetragen, wird abgebaut, also es ist auf jeden Fall zumindest nicht mehr gewollt, nicht mehr gewünscht, obwohl es funktionieren würde, obwohl es eine der sichersten und saubersten Technologien ist. Und was machen die USA? Da hat jetzt seit Microsoft bekannt gegeben, dass ein bereits abgeschaltetes Atomkraftwerk nur für die KI-Rechenzentren wieder angeschaltet wird. Ja? Also wir gehen komplett den anderen Weg. Und was ist da also die Idee? Ich will ein bisschen weg von den USA, wie du merkst, sondern und hin zu, was machen wir eigentlich alles schlecht? Weil die Idee ist ja an sich gut. Ne? Jeder will eine tolle Umwelt. Ja? Keiner will irgendwie im Dauersmog leben und gesundheitliche Schäden davontragen. Nur hat es nichts gebracht. Ja, also das ist ja nicht so, dass wir hier jetzt halt grüne Luft oder Abgase hier haben, sondern es ist ein Weltklima und in China wurde in der Zeit, wo wir abgerüstet haben, wurden da quasi auf täglicher Basis mindestens ein neues Kohlekraftwerk gebaut. So. Und die Wolken ziehen von China nach Deutschland, ja, und weiter im Übrigen. Also die Umweltkatastrophen wurden mehr und intensiver, Hochwasser und all dergleichen. Also es bleibt dabei, wir wählen immer nur den nächsten Präsidenten oder ja, den nächsten Bundeskanzler oder wie auch immer, irgendwelche politisches Spitzenpersonal, was im Wesentlichen super schlecht ist. Schau dir mal an, Mark Zuckerberg zum Beispiel, der verdient jetzt allein durch Dividende so etwa 1 Milliarde nur aus seinen Facebook-Aktien. Das hat er vor über einem Jahrzehnt aufgebaut, das Unternehmen, hat Tag und Nacht dran gearbeitet, ja, der hat überhaupt keine Lust, gar kein Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Oder gehen wir mal zu Tesla, ja, also Elon Musk, der spielt heute sicherlich eine größere Figur im Wahlkampf, finanziert das Ganze, aber er wäre nie so dumm und würde sagen, ich will neuer Präsident werden. Zumindest nicht in der jetzigen Phase seiner Karriere. Kann durchaus sein, dass er mal das in 10 oder 20 Jahren macht.
Ja, da würden auch die Kugeln fliegen auf ihn.
Mit Sicherheit.
Oder vielleicht sogar viel, viel mehr. Und ja, Kugeln fliegen ist jetzt schon mal das Stichwort. Wir haben ja auch eine Eskalation im Nahen Osten. Also der Iran hat vor kurzem hunderte Raketen abgeschossen auf Israel, hat dort nichts zerstört. Dann kann man natürlich fragen, war das jetzt Absicht, nichts zu zerstören oder können die es nicht? Es scheint aber auch so, es will auch niemand wirklich in diesen Krieg groß einsteigen. Also es wird hier und da werden Symbole gesetzt, Signale gesetzt, aber keiner will so richtig eskalieren. Israel hat auch angekündigt, dass Schläge kommen, bisher noch keine größeren, stärkeren. Es wurde eben die Hisbollah in Libanon ausgeschaltet, aber ja, das war auch eher so als Signal zu sehen, gut, wir können eure Führungsebene ausschalten, wir wissen, was ihr macht, aber es ist noch kein richtiger Krieg, also ein wirklicher Einmarsch ist da noch nicht passiert. Und was ist da eigentlich los? Was meinst du? Denkst du auch, dass das große Auswirkungen hat, zum Beispiel auf den Ölpreis, auf die internationalen Handelswege? Oder wird es eigentlich immer so bleiben, dass hier und da mal Raketen hin und her fliegen, aber man sich an diesen Zustand irgendwann gewöhnt?
Ja, es ist ganz, ganz schwierig, ganz verzwickte Lage, muss man dennoch sagen, weil klar, beide Seiten müssen ihr Gesicht wahren und beide Seiten müssen Stärke beweisen. Ja, sie stellen sich ja hin und sagen, wurden sogar Propagandavideos in Iran gemacht, wie die Raketen eingeschlagen sind in Israel. So habe ich das zumindest gesehen. Und sie müssen das ein Stück weit machen, um dann natürlich auch die Bindung zur Bevölkerung zu behalten oder zu bekommen zumindest. Ja, Netanyahu tut sich da ein Stück weit schwerer. Der hat ja mittlerweile also immer weniger Rückhalt vor der Bevölkerung letztendlich. Was aber nicht zu unterschätzen ist, also, und das ist das, was du sagst, das ist die Auswirkung auf die Weltwirtschaft. Ja, der Ölpreis ist sicherlich das eine und den hatten wir ja jetzt schon ziemlich stark ansteigen sehen, was aber nur der Anfang sein könnte. Wir sehen da übrigens auch charttechnisch inflationsbereinigte Ausbrüche, die, wenn dann wirklich durchkommen, also wenn sich das so durchsetzt, wir beobachten das auf Monatsbasis, dann könnten da die Ölpreise wirklich dramatisch steigen. Ja. Ist noch nicht so weit, beobachten wir. Aber was vergessen wird, ist, dass sie natürlich da extreme Handelsrouten vorbeifahren. Ne? Die Straße von Hormuz, glaube ich, oder dann aber auch Ägypten mit dem Suezkanal. Und das ist ja alles in der Region mehr oder weniger verortet, ja, ein bisschen weiter nördlich, ein bisschen weiter westlich, dann wenn man über Ägypten nachdenkt, aber alles letztendlich da, ja. Und wir haben ja die Auswirkungen gesehen, was passiert, wenn da mal ein Schiff, ich weiß gar nicht, wie lange war das quergelegen, eine Woche oder war es länger, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, es hat teilweise leere Regale in Deutschland gegeben oder in Europa, ja, also die Versorgungssicherheit war erstmal weg und das ist das, was realistisch ist. Darauf kann man sich wieder einstellen. Jüngst waren ja auch wieder, sind die Zinsen etwas angestiegen, also zumindest die Anleihenrenditen sind gestiegen. Was immer so ein Indiz ist, ja, wie geht es da weiter? Alle Welt denkt ja gerade, dass die Zinsen eigentlich fallen. Ne? Die EZB hat jetzt schon mehrfach gesenkt, die USA hat sehr stark den ersten Schritt nach unten gesenkt und jetzt ist eigentlich so der Weg vorprogrammiert nach unten mit den Zinsen. Aber ob so kommt, wir sind uns da noch gar nicht so sicher. Könnte auch durchaus sein, dass es jetzt erstmal nochmal eine Nullrunde in den USA gibt. Eine Zinssteigerung sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre jetzt fragwürdig, sage ich jetzt mal, aber möglich ist vieles. So, aber das ist alles noch offen, ja. Und deswegen, man kann wirklich nur an die Vernunft appellieren, weil sonst geht es da weiter. Das menschliche Leid wollen wir da gar nicht drüber sprechen, weil, ja, Gaza, da kannst du heute so durchschauen, ne? Das ist ja völlig platt, das Ding, ne?
Ja, und es geht leider immer so weiter, wenn wir halt an uns denken, das würde ja auch die Inflation massiv nochmal anheizen. Also jetzt mal auch unabhängig davon, was dort in der Region passiert. Also wenn wir den Ölpreis zum Beispiel anschauen, du sagst, der Ölpreis bricht so aus. Das ist ja, Erdöl ist ja im Grunde genommen überall drin. Also vielleicht nicht in jedem Produkt wirklich physisch, aber dadurch, dass die Produkte eben transportiert werden müssen über die Lieferketten, überall braucht man eben die Schiffsmotoren, brauchen Öl, Diesel. Und das wird man auch so schnell nicht auf elektrische Schiffe umstellen können oder elektrische Flugzeuge. Und da sehe ich ja auch nochmal ein massives Risiko, dass uns diese Inflation noch mehr um die Ohren fliegt. Natürlich auch, wenn wir beispielsweise aus China nicht mehr günstige Güter importieren können, weil die Handelsrouten gestört sind. Und da frage ich mich grundsätzlich mal, wäre es denn nicht mal eine Idee, auch von dieser Globalisierung wieder wegzukommen und die Lieferketten auch wieder zu lokalisieren, dass wir in Deutschland hier wieder mehr Industrie selber aufbauen, selber produzieren und dann ein bisschen unabhängiger sind von diesen ganzen Krisen?
Ja, also der Wunsch ist natürlich da, bloß was können wir? Ne? Also Deutschland war seit jeher ein Land der Dichter und der Denker. Wir fördern heute da und dort nochmal ein bisschen Braunkohle und wir hätten sogar auch noch ein kleines bisschen Öl in der Erde, was wir aber nur durch Fracking, so bitte gerne auch in der Community korrigieren, wenn ich jetzt hier was Falsches sage, wir hätten sogar noch ein bisschen Ölreserven, aber am Ende des Tages sind da unsere Möglichkeiten erschöpfend, ja, und das sind einfach letztendlich andere Regionen in der Welt, auf die wir schon seit jeher abhängig waren. Das heißt, sicherlich können wir versuchen, da und dort neue Lieferketten uns zu überlegen und auf Alternativen umzusteigen und all dergleichen. Aber wie du es eben sagst, die Schiffsmotoren oder auch die Motoren bei BMW und so weiter, also dann auch die Werksmotoren und all das, das muss ja irgendwie zum Laufen gehalten werden, ja. Und wir sehen ja, was passiert, wenn wir das verfolgen, was Habeck sagt, ja, es soll sich die Industrie nach den Gezeiten richten und nur noch dann produziert werden, wenn Sonne und Wind herrscht, ja, also das ist ja völlig hirnverbrannt, tut mir leid.
Also es ist utopisch auf jeden Fall. Ich denke, so das, was Herr Habeck will, wird sich auch nur durchsetzen lassen, wenn man eben die Industrie wirklich sehr stark abbaut und eben mit einem Minimum zufrieden ist. Das ist ganz, ganz klar. Es ist auch so die Lebenslüge, die sich das grüne Deutschland immer erzählt hat und so die grüne Weltanschauung, die grünen Überzeugungen, die haben wir überall eigentlich in fast allen Parteien mit drin, in den Medien, in den Kirchen und so weiter. Also Klima, 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 Umwelt, Umwelt, Umwelt. Aber es geht ehrlicherweise nur, wenn wir dazu bereit sind, massiv auf Lebensstandard zu verzichten und womöglich sogar auf Lebenszeit. Also wenn wir uns wieder danach richten, was war in der vorindustriellen Zeit. Also da ist ja laut den Klimarettern war das optimale Klima. Da müssen wir wieder hin oder wir sollten zumindest nicht zu schnell davon weg. Nur damals sind die Leute dann eben deutlich früher gestorben, weil sie weniger Wohlstand hatten, keinen Strom, keine Energie, weniger Medizin. Also von daher wär das aus meiner Sicht kein Ausweg, es sei denn, es gibt hier wirklich technologische Durchbrüche, von denen wir aber aktuell noch träumen können. Die Physik holt einen ja auch immer wieder ein. Es gibt bestimmte physikalische Grundlagen, auf die kommt es einfach immer wieder zurück.
Ja, und Marktgrundlagen, wenn ich dich da noch ergänze. Ja. Weil, schau, es wird ja immer mehr, wir haben ja gesagt, neue Lieferketten und so weiter. Aber die Wahrheit ist, heute mehr denn je gibt es Lieferschwierigkeiten bei Medikamenten. Und die kommen nicht deswegen, weil unsere Pharma nicht in der Lage wäre zu liefern. Wir haben eine der besten Pharmaindustrien der Welt gehabt hier. Ja? Die wurde aber systematisch abgebaut. Und wir bei uns in der Kundschaft, wir haben sehr viele Apotheker auch, die klagen. Seit 10, 15 Jahren dürfen diese Menschen nicht mehr verdienen. Ja? Also es hieß ja immer Apotheker, das ist ein guter Job. Ne? Du bist eine Apotheke, da kommt ja dieser Spruch auch her, du bist so teuer wie eine Apotheke. Ja, aber diese Leute dürfen nichts mehr verdienen. Seit 15 Jahren verdienen sie dasselbe. Und jedes Jahr werden die Löhne mehr, die Mieten mehr, die Kosten für Energie und all das, was jeder auch natürlich hat, das wird mehr. Und ja, es ist ein absolutes Apothekensterben. Das ist aber nur das eine. Die Pharma gibt die Medikamente nicht hier, ja, her, sondern in andere Länder der Welt, weil es dort besser absetzbar ist, zu besseren Preisen. Und das ist Marktwirtschaft. Das ist einfach die Realität. Und der Realität wird sich letztendlich ideologischerweise nicht gestellt. Und das wird ein hartes Erwachen werden. Ein ganz hartes Erwachen für ganz viele Menschen.
Jetzt möchte ich doch nochmal zurück auf die USA gehen. Wir haben ja die Wahlen kurz bevor, und auch wenn jetzt wir keine große radikale Änderung erwarten, dann wäre es ja gerade bedenklich, weil ich glaube eben, die USA sind auch so auf dem absteigenden Ast seit vielen Jahrzehnten. Also so nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Amerikaner ja immer das große Vorbild für die Deutschen. Also die ganze Popkultur kam rüber, natürlich auch das politische System kam über die Amerikaner zu uns mit der Bundesrepublik. Und mittlerweile ist so dieser Mythos auch des Freien, des Erfolgreichen und des innovativen Amerika, zu dem wir aufschauen, ja irgendwie angeknackst. Also wenn ich mir das Land anschaue, wenn man dort rumreist, sich mal die Infrastruktur anschaut, sich teilweise die Armut anschaut. Also ich war das letzte Mal da, das war noch 2010, und da war schon vieles, was mich schockiert hat, ehrlich gesagt. Mhm. Also was man in Europa noch gar nicht gesehen hat. Mittlerweile kommt es auch mehr zu uns. Also solche Zustände mit sehr hoher Obdachlosigkeit, mit Drogenproblemen in den Innenstädten, mit Kriminalität und so weiter. Aber es ist da doch nochmal eine ganz andere Liga. Und ja, ich frage mich wirklich, können wir zu diesem Modell noch aufschauen oder sollten wir uns auch mal da umorientieren und andere Vorbilder vielleicht suchen?
Ja, man kann natürlich immer, weißt du, Felix, man kann immer suchen, man kann immer weiter auf die Reise gehen, aber weißt du was, ich glaube, wir müssen eigentlich wieder zurück zu alten Werten, weil du darfst ja nicht vergessen, wir waren ja auch mal wer. Weißt du, wir waren so zwischen 1900 und 1920, weißt du, da kamen die besten Wissenschaftler aus dem Bereich Gesundheit, Medizin,
Chemie,
Pharma, also alles, was du dir vorstellen kannst, das war der Nabel der Welt, war in Deutschland. Ja, Robert Koch und so weiter. Also das sind Menschen, die haben die Welt verändert. Das waren jetzt nicht irgendwie, die haben Dinge erfunden, die heute Milliarden von Menschen beeinflussen, heute noch, nach 120 Jahren. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir immer weiter und weiter, das ist ja oft das Problem, die Menschen, oder geht man zu sich selbst, ja, wie gibt der Spruch irgendwie, der Rasen beim Nachbarn, der ist immer grüner, oder irgendwie so geht auch der Spruch, aber lieber mal vor der eigenen Haustür kehren, lieber mal schauen, wo sind denn unsere Werte eigentlich? Ja, wir sind halt das Land der Dichter und der Denker. Wir sitzen nicht in der Sahara und können auf irgendwelche Öltürme sitzen. Haben wir halt nicht. Aber wir haben ganz andere Werte. Und wenn wir uns diese wieder besinnen und da miteinander vorangehen, dann können wir da auch was erreichen. Und wahrscheinlich viel schneller, viel leichter, als wie immer nur zu schauen, was macht die USA, was macht China, was machen die anderen. Zurück zu den Werten, wo wir herkommen, wo wir stark waren, wo jeder eigentlich auch kennt und weiß, das bedeutet letztendlich Zuverlässigkeit, Spaß an der Arbeit, viel arbeiten, Familie. Ja, Familie war früher ein Riesending. Natürlich, du bist um 7 Uhr bist du zum Arbeiten gegangen und um 16, 17 Uhr warst du zu Hause. Aber dann war die Familie das allererste. Ja? Und wenn wir uns auf das wieder ein bisschen zurückbesinnen, glaube ich, würden wir relativ schnell wieder zu alter Stärke gewinnen, ist meine Meinung.
Mhm. Ja, die ideellen Werte, die sind verloren gegangen. Die monetären Werte, da sieht es ja auch nicht so einfach aus. Was ist denn so dein Tipp, um in diesen Krisen sich finanziell durchzuschlagen oder vielleicht sogar zu wachsen?
Ja, also das Erste ist ja, da hat sich die Politik schon gehörig verschätzt, oder ich würde sogar sagen, sie hat eigentlich Menschen angelogen, weil es war von vornherein klar, dass die Ideen von Habeck nicht umsetzbar sind. Ja, er hat ja von Wachstum gesprochen. Fakt ist, wir sind jetzt im zweiten Jahr in dem wirtschaftlichen Rückschritt. Das hat es seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland erst einmal davor gegeben. Das war im Jahr 2001, 2002. Da sind die Türme in New York krachen gegangen und die Dotcom-Blase ist platzen gegangen. Das waren ganz andere Dinge. Heute ist es hausgemacht. Was wir also sagen, wir würden eher tendenziell Abstand von deutschen Werten nehmen, tatsächlich leider politikgetrieben.
Also nicht den ideellen Werten, aber den Aktienwerten in Deutschland.
Ganz genau, leider, ja. Weil einfach da die Unterstützung der Politik fehlt. Ja, das sieht man so in ganz vielen Beispielen. Wir würden eher weltweit uns aufstellen, hier insbesondere aber nicht alles in Aktien setzen, sondern auch Gold mit hineinzunehmen. Gold ist für uns nach wie vor die Krisenwährung schlechthin seit Jahrtausenden, haben dazu jetzt auch einen neuen Fonds aufgelegt, der nichts anderes tut, als Gold wirklich physisch zu hinterlegen, und zwar außerhalb Europas in Liechtenstein. Damit haben alle die Vorteile, die sie von Gold, die sie haben können, und alle Nachteile, die es gibt, auch beiseite gewischt. Und deswegen, wir empfehlen mindestens in jedem Portfolio 10% Goldanteil. Professor Otte geht sogar bis zu 20% hoch. Kann jeder natürlich für sich selbst bestimmen, das ist klar. Aber ein breit aufgestelltes Aktienportfolio mit einem gewissen Goldanteil ist langfristig eines der sichersten, ja, aus meiner Sicht die sicherste Art, langfristig Geld zu bewahren und ein Vermögen aufzubauen.
Und was macht jetzt ein Goldfonds besonders attraktiv? Ich könnte mir auch einfach Barren kaufen und die daheim vergraben im Garten.
Ja, das ist richtig, machen auch viele tatsächlich. Und von diesen vielen vergrabenen Goldmünzen und Goldschätzen gehen auch leider viele verloren. Das ist tatsächlich so. Wird viel, auch Bargeld im Übrigen, hat nicht nur was mit Gold zu tun, wird auch viel weggeschmissen, was da dann leider in den Nachlässen einfach in Vergessenheit gerät oder auch der Demenz geschuldet dann verloren geht. Ich selbst habe da so einen Fall bei mir in der Familie gehabt. Die Tante hat da tatsächlich in der Toilette Gold runtergespült.
Und der sogenannte Enkeltrick, den darf man auch nicht unterschätzen, leider. Es wird immer häufiger gemacht und da geben ältere Mitbürger nicht nur Bargeld raus, dann, sondern oft auch Gold, das sie daheim liegen haben, an diese Kriminellen.
Also ich sag mal so, wenn man die Möglichkeit hat, das sicher zu verwahren und man kommt da auch ran und man ist sich der Sache auch bewusst, den Risiken bewusst, dann kann man das durchaus machen, haben wir überhaupt nichts dagegen. Nur man darf sich halt nicht der Illusion hingeben, dass es sicher sei, und Sicherheit kostet auch immer Geld, ne? Schließfach zur Bank bitte nicht geben, weil wenn die pleite geht, dann kommt man da auch nochmal ran und so weiter. Also deswegen, wir sagen, sowas gehört sich letztendlich außerhalb Europas gelagert, wo man aber dennoch ständig physisch hinterlegt hinkommt. Man kann sich das dann auch auszahlen lassen, kann damit auch kleinteilig dann Gold sich auszahlen lassen in physischer Form. Und das ist sind für uns die Vorteile. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, das auch kleinteilig zu Hause zu haben, aber da gibt es sicherlich die eine oder andere Hürde.
Mhm. Und du hast gesagt, Liechtenstein, also ein Land, das natürlich in den Alpen liegt, aber außerhalb der Europäischen Union oder unabhängig von der Europäischen Union und vom Euro. Also ich höre da ein bisschen durch, du hast auch keine so gute Prognose für diesen Währungs- und Wirtschaftsraum.
Naja, es ist halt so, Felix, wir haben jetzt bei uns im Research-Team, also vielen Dank an den Moritz und an den Pascal, ein Bankenreport erstellt. Und da haben wir mal die Banken in Europa auf Herz und Nieren geprüft. Was ist eigentlich eine sichere Bank? Und da sind uns so viele super schlechte Institute aufgefallen. Und das Interessante für Sie, liebe Zuschauer oder liebe Zuschauerinnen, ist auch, Sie können sich unterhalb des Beitrags diesen kostenlosen Bankenreport herunterladen. Das haben wir deswegen gemacht. Wir wollen jetzt hier nicht auf irgendwelche Banken mit dem Zeigefinger deuten. Das dürfen Sie selbst interpretieren. Aber wir wollen das einfach aufdecken, weil das auch gar nicht so einfach ist, das zu analysieren. Das haben uns unsere Analysten bestätigt. Das war gar nicht so einfach. Da muss man auch viel lesen und in den Anhängen und in den Querverweisen lesen. Und das noch brutalere eigentlich bei den Banken ist, dass die oftmals Tochterfirmen haben, mit denen sie auftreten, wo man gar nicht weiß, dass die dazugehören. Zum Beispiel, und das ist etwas, das viele jetzt wissen, dass die Postbank der Deutschen Bank gehört, ja, und so weiter. Aber bei den Auslandsbanken, da ist das nochmal eine ganz andere Nummer. Und deswegen bitte laden Sie sich unterhalb des Beitrags diesen kostenlosen Beitrag herunter. Das ist für Sie kostenlos, aber aus meiner Sicht wahrscheinlich hochwichtig.
Ganz aktuell ja auch die Übernahmeschlacht der UniCredit um die Commerzbank, wo ja aktuell noch der deutsche Staat der größte Anteilseigner ist, aber diese italienische Bank will die deutsche übernehmen, und es hätte natürlich auch wieder Implikationen für den deutschen Steuerzahler im Fall einer Bankenkrise, da müsste man die italienische Bank auch mitretten. Deswegen, liebe Zuschauer, die Zeit in diesen Bankenreport ist, denke ich, sehr gut investiert. Ja, Florian, vielen Dank für diesen spannenden Podcast. Wir werden das in Zukunft auch öfters machen. Auch an Sie, liebe Zuschauer, schreiben Sie uns gern in die Kommentare, wie Ihnen das Gespräch gefallen hat, auch welche Themen Sie sich in Zukunft vielleicht mal wünschen. Da gehen wir gern drauf ein. Und dann würde ich sagen, Florian, du hast das letzte Wort.
Ja, liebe Zuschauer, wir haben natürlich nicht die Glaskugel. Wer wird's? Wird's jetzt Harris? Wird's Trump werden? Wir hatten Anfang des Jahres das schon eine These dazu aufgestellt, und ich kann auch sagen, wir hoffen, oder jetzt spreche ich für mich persönlich, ich hoffe, dass es Trump wird. Warum? Er ist aus meiner Sicht er der Friedenspräsident und die Zeiten gebieten es, dass wir endlich wieder zurück zu Frieden kommen. Wir schlachten uns in der Ukraine ab für nichts, wir schlachten uns im Nahen Osten ab für nichts und in China, Taiwan, da brodelt es auch. Also ich wünsche mir einfach Frieden und das ist das, was ich, glaube ich, viele wünschen und deswegen zurück zum Frieden.
Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.